Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge 970 Wave, eurem Studi-Podcast.
Wir sind Rebecca Bück
und Jan Limpert.
Und heute beschäftigen wir uns mit dem Konzept Männlichkeit und der Frage, ab wann diese problematisch wird.
Kurzer Disclaimer am Anfang. Wir reden hier über ein komplexes und sensibles Thema, bei dem es natürlich auch stark um das Verhalten und Auftreten von Männern geht. Und wir wollen hier auf keinen Fall pauschalisieren und uns auch nicht aus diesem System rausnehmen. Also Rebecca noch ich können sagen, dass wir unfehlbar sind oder außen vor. Ja, mir persönlich war es tatsächlich auch wichtig, diese Folge zu machen, weil ich nämlich rückblickend gemerkt habe, dass es auch bei mir Situationen gab, in denen ich mein Verhalten oder meine Wortwahl in das Feld oder die Felder toxischer Männlichkeit und fragiler Männlichkeit stecken konnte. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass man das eigene Verhalten und die eigene Ausdrucksweise reflektiert und auch bereit ist, dazu zu lernen.
Ja, absolut. Wir möchten in dieser Sendung jetzt auch nicht den Zeigefinger erheben, sondern einfach das Thema Männlichkeit und seine Facetten eben näher beleuchten und euch vielleicht dazu bringen, Männlichkeit neu oder anders zu sehen.
Genau. Und wie immer, ihr kennt es schon, haben wir unsere Instagram-Community zu dem Thema Männlichkeit befragt und ja, ganz interessante Antworten von euch bekommen. Zu denen kommen wir später. Außerdem in der Sendung sind mit dabei Mary Ann Snyder-Körber, die ist Lehrstuhlinhaberin der American Cultural Studies an der Universität Würzburg, und Mark Bryan, einem Influencer, der geschlechtslose Mode auslebt, und vielleicht habt ihr den sogar schon in der Vogue gesehen, da hatten die nämlich letztens einen Artikel zu ihm drin.
Ja, einen Satz, den wahrscheinlich viele von euch schon mal gehört haben, ist: sei ein Mann. Meistens kriegt man das dann zu hören, wenn man sich irgendwie zusammenreißen soll oder, naja, wenn man irgendwie Gefühle zeigt. Und deswegen die Frage an dich, Jan, hast du diesen Satz schon mal zu hören bekommen?
Also ich glaube schon, aber ich habe das, glaube ich, entweder verdrängt oder ignoriert, weil ich diesen Satz halt total dumm finde. Ich meine, was ist denn heutzutage eigentlich noch Männlichkeit? Wie definiert sich das denn? Also um die Frage direkt mal an dich weiterzugeben und die Verantwortung weit weg von mir zu schieben, Rebecca, da jetzt eine Antwort drauf zu finden. Was findest du denn männlich eigentlich? Was ist denn für dich Männlichkeit?
Ja, ich verstehe, warum du die Frage weitergeben möchtest, weil ich finde es super, super schwierig, Männlichkeit zu definieren. Einerseits, also ein Teil von mir sagt so, ja, nichts ist per se männlich und alles kann gleichzeitig männlich sein. Und andererseits hat man dann doch schon, oder habe ich, so verschiedene Stereotypen im Kopf, sowas wie, naja, groß oder der starke Mann, weißt du?
Mhm. Ja, das kann ich voll verstehen. Also es sind dann quasi einfach so Attribute bei dir, die dann in den Kopf kommen, oder
ja,
wie?
Ja, so typisch männliche Adjektive, sage ich mal.
Ah ja, okay. Ja, also bei mir ist es so ein bisschen ähnlich, aber bei mir sind es weniger Adjektive, sondern ich verbinde das tatsächlich mit kurzen Haaren. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich das selber erlebt habe, dass ich als nicht männlich empfunden wurde, war, ich hatte von der 4. bis zur 6. Klasse lange, dunkelblonde Haare und ich habe mich geweigert, die abschneiden zu lassen. Meine Eltern, Respekt auch dafür, beziehungsweise bin ich denen sehr dankbar, dass die mich da jetzt auch nicht hingedrängt haben, dass ich mir die Haare abschneiden lassen soll. Aber long story short, die Lehrer und LehrerInnen am Gymnasium bei mir, die haben mich tatsächlich immer wieder ein bisschen verarscht damit und haben immer wieder gesagt, ich sähe ja aus wie ein Mädchen und ob ich mir mal nicht die Haare schneiden lassen will. Und es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ah, okay, es gibt scheinbar halt Dinge, die du, wenn du die machst, dann wird dir die Männlichkeit abgesprochen. Und das fand ich tatsächlich als Kind damals ziemlich schlimm.
Das glaube ich sofort. Und es ist ja irgendwie auch bezeichnend, dass es dass du selbst dir dazu nichts gedacht hast, aber dass eben andere um dich rum sich daran stören und deswegen dir sagen, mach das nicht, obwohl es ja eigentlich deine Entscheidung ist, wie du deine Haare trägst.
Voll, ich bin tatsächlich dann auch damals eingeknickt und habe sie mir schneiden lassen und ich habe bitterlich geweint, oh Gott.
Oh Gott, Mann, ey. Naja, wir haben mal unsere Community auf Instagram gefragt, was für sie männlich ist und haben ziemlich viele Antworten erhalten.
Ja, also auf jeden Fall danke für euer Mitmachen und eure Ehrlichkeit auch und Offenheit. Ich lese jetzt einfach mal ein paar von euren Antworten auf unsere Stories vor. Wir haben zum einen gefragt, was ihr denn typisch männlich findet. Und da kam zum Beispiel, dass die Beschützerrolle was typisch Männliches ist, dass Fürsorge was typisch Männliches ist oder auch innere Selbstsicherheit oder aber jetzt mal was Situatives, hat jemand von euch auch geschrieben. Und zwar, die Person findet, dass Handschlag und Umarmungen zur Begrüßung, wenn das Männer machen, etwas sehr Männliches ist.
Kann ich auf jeden Fall irgendwie verstehen. Also wenn ich so vor mir sehe, ich glaube, ich weiß, was die Person meint. Wobei per se natürlich ein Handschlag keine männliche Geste ist. Auch Frauen geben sich die Hand. So, von daher. Aber ich verstehe den Gedanken. Es ging ja auch um eine subjektive Wahrnehmung und deswegen ist ja auch völlig okay, wenn man so Dinge so reinschreibt, die vielleicht nicht jedem direkt ersichtlich sind.
Ja, absolut. Aber ich glaube, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, den wir vielleicht vorgreifen können. Und zwar, dass ja Männlichkeit auch einfach was Subjektives sein sollte, was jeder einfach für sich in sich behält und danach lebt. Und solange ja niemand anderen damit bedroht oder schadet, ist das dann ja auch okay.
Absolut. Viele haben uns auf die Umfrage aber auch geschrieben, dass sie gar nicht mehr so in Kategorien denken, sondern naja, sich eher quasi Post-Gender einordnen. Also so wie ich es vorhin auch schon überlegt hatte, dass alles bzw. nichts männlich ist, weil Adjektive oder Dinge eigentlich kein Geschlecht haben.
Wir haben euch auch gefragt, was ihr denn nicht männlich findet und da kamen zum Beispiel Antworten wie sexistisch zu sein, aggressiv aufzutreten, mit Gefühlen zu spielen und aber auch zum Beispiel zu viel Parfum zu tragen.
Viele von euch haben aber auch da geschrieben, dass man das einfach nicht pauschalisieren kann. Um zu klären, was Männlichkeit ist, haben wir uns Hilfe bei einer Expertin gesucht. Wir haben dafür mit Professor Dr. Marianne Snyder-Körber gesprochen, die Lehrstuhlinhaberin ist der American Cultural Studies an der Uni Würzburg und sie gibt auch regelmäßig Kurse zu Gender-Themen. Vor einigen Jahren hat sie dazu auch einen Sammelband unter dem Titel Machine Bodies, Genders, Technologies herausgegeben und Männlichkeit beschreibt sie so.
Männlichkeit ist natürlich so eine soziale Kategorie. Wenn man Gender nicht auf einem Bild erkennen kann, bei einem Kind im Mutterleib, was man da erkennt, sind Geschlechtsmerkmale im biologischen Sinne. Geschlecht als Konstruktion ist quasi das, was man mit diesem Status verbindet. Man sieht einfach diese Geschlechtsmerkmale und sagt, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen. Das bedeutet sofort, man redet das Kind anders an. Die Kinder bekommen unterschiedliche Namen, wo diese Identität, und hier fängt die Konstruktion an, wo das bemerkbar ist. Sie kriegen anders Spielzeug. Man geht in die Kinderabteilung bei H&M, man merkt sofort, wo die Jungs und die Mädchen sind. Wird man oder in diese Konstruktion, diese Kategorie eingeführt, Mann, das bedeutet, man muss sein Leben in beige verbringen. Beige, braun, vielleicht blau. So, Mädchen, das bedeutet, man glitzert, bis man ungefähr 13, 14 ist. Es gibt nicht nur die eine Männlichkeit. Also es gibt den Kerl mit seiner konföderierten Flagge und Waffen und und er spuckt Tabak rum so. Also manly man. Aber es gibt natürlich auch andere Konstruktionen für Hipster-Männlichkeit oder intellektuellen Männlichkeit oder der so. Wo es darum geht, also einfach, ich weiß nicht, Kombucha zu brauen.
Ich meine, wer kennt dieses Klischee nicht? Also Mädchen glitzern und Jungs, ja, die tragen halt blau, ganz klar. Also da muss man ja echt eigentlich nur mal einen Blick in den Laden werfen und dann sieht man ja schon, es gibt was für Mädchen und Frauen und dann gibt es was für Jungs und Männer und dazwischen gibt es aber nichts. Es ist und bleibt sogenanntes Gender-Marketing, was da betrieben wird.
Ja, ist ja auch klar, Jan. Also, wenn ich jetzt eine blaue Zahnbürste anfasse, verbrenne ich auf der Stelle.
Ja, okay, also jetzt mal Spaß beiseite. Das ist echt ein Problem und das wollen wir auch im Laufe der Sendung noch näher besprechen. Die eigentliche Frage, die ja jetzt im Raum steht, ist ja, warum wir denn eigentlich in solchen Kategorien denken?
Naja, das liegt auf jeden Fall daran, dass der Mensch Kategorien und Orientierung sucht, mit denen er sich identifizieren kann. Und früher war das halt sowas wie Religion oder Stand in der Gesellschaft. Und das sind Kategorien, die jetzt eben einfach teilweise weggefallen sind. Zum Beispiel Ständegesellschaft haben wir einfach nicht mehr. Geblieben ist eine Kategorie wie Gender oder eben Geschlecht. Und Professor Snyder-Körber sagt dazu Folgendes.
Diese Geschichten, so quasi diese furchtbare Panik, dass ein Junge eine Glitzerstrumpfhose tragen könnte, ein Mädchen American Football spielen oder dass die Toiletten nicht sauberlich nach Geschlecht geordnet sind. Das wirkt einerseits lächerlich, andererseits ist es vielleicht etwas verständlicher, wenn man das Geschlechtssystem als ein Grundgerüst für Ordnung, für Sicherheit. Sie, das ist ein ziemlich mächtiges System, das Ordnung schafft. Also auch wenn man die Ordnung nicht so mag, ist es eine Ordnung und eine Stabilität. Und wenn diese Stabilität ins Wanken kommt, das erzeugt Unsicherheit.
Also auf Deutsch gesagt, der Mensch ist ein Ordnungstier, der muss in solchen Kategorien denken, damit er sich Sicherheit bewahrt. Also das kann man ja noch irgendwie nachvollziehen. Jetzt müssen wir aber über zwei Begriffe reden, über die in letzter Zeit extrem viel geschrieben wird, und zwar toxische Männlichkeit und fragile Männlichkeit. Also die werden ja wirklich in unfassbar vielen Artikeln einfach mit riesengroßer Selbstverständlichkeit verwendet. Aber ich finde, wir sollten die näher definieren. Und Rebecca, du hast dich damit ja intensiv auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erleuchten.
Ich hoffe es, Jan, ich hoffe es. Ich würde sagen, unter fragiler Männlichkeit versteht man, dass ein Mann sich durch andere in seiner Männlichkeit eingeschüchtert fühlt. Zum Beispiel, wenn du jetzt, Jan, dir die Nägel lackierst und ein anderer Mann kackt dich dafür an.
Ja.
Ist das fragile Männlichkeit?
Okay, also quasi fragile Männlichkeit kann man dann mit so einem gekränkten Ego vergleichen.
Ja, schon. Ein anderes Beispiel wäre auch, dass in einer Beziehung der Mann kleiner ist oder gerade gleich groß wie die Frau. Mhm. Und da ja quasi traditionell gesehen der Mann der Größere ist in der Beziehung, stören sich eben manche Männer und manche Frauen daran. Der Gedankengang bei fragiler Männlichkeit ist also, dass manche Männer sich so sehr über ihre, naja, harte, taffe Männlichkeit definieren, dass sie es nicht aushalten, wenn die in irgendeiner Form untergraben wird oder andere Leute sich nicht daran halten, wie du jetzt zum Beispiel, wenn du die Nägel lackierst. Und dass zum Beispiel der kleine Mann dann zum Beispiel nicht möchte, dass seine Freundin hohe Schuhe trägt, weil sie dann größer wäre als er. Weil das ist ja unmännlich.
Oh ja, ich erinnere mich an Tinder. Da habe ich nämlich Stories von Freundinnen gehört, die gefragt wurden von Typen auf Tinder, wie groß sie mit hohen und ohne hohe Schuhe sind und ob sie hohe Schuhe zum Date tragen würden, weil dann könnte es ja sein, dass sie größer sind und dann wollen die Männer nicht mehr mit denen ausgehen.
Fragile Männlichkeit.
Ja, in a nutshell. Genau. Also es wirkt auf jeden Fall seltsam, dass sowas für manche echt ein Problem sein kann. Es hat halt dann auch echt was mit dem Ego zu tun scheinbar. Aber zu deren Verteidigung muss man ja eigentlich auch sagen, die haben sich das ja auch jetzt nicht ausgedacht. Also diese Erwartungen, die sind ja gesellschaftlich gegeben und nicht in jedem Fall lässt es sich ja so leicht abschütteln oder man schafft es dann einfach drüber zu stehen und als Mann zu sagen, ja, mir egal, dann ist die Frau halt größer oder mir egal, ob der Typ sich jetzt die Fingernägel lackiert, ändert ja an meinem Männlichkeitsgefühl nichts.
Genau, es gibt ja auch sehr viele Menschen, also innerhalb dieser Gesellschaft, die sich an diesen Prinzipien, an diesen Stereotypen auch nicht stören. Und ich verstehe das auch ein bisschen, weil wenn man sich nicht aktiv damit auseinandersetzt, kommt einem auch vieles normal vor. Und wenn man das nicht täglich oder regelmäßig hinterfragt, dann nimmt man einfach hin, was man gelernt hat.
Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch die toxische Männlichkeit.
Toxische Männlichkeit hat uns Marianne Snyder-Körber nochmal erklärt.
Wenn diese Konstruktion, diese Rollenvorstellung, Verhaltensvorstellung mehr Schaden als Nutzen erzeugt. diese Konstruktion für Männlichkeit kann auch negativ, also zerstörerisch, toxic werden. Also A, für andere, aber auch für die Person selbst. Wenn diese Person diese Rolle nicht erfüllen kann, also dann gibt es diese ganz bekannten Konsequenzen von Drogenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch. Also Probleme, weil man dem eigenen Selbstbild nicht gerecht wird. Und dann gibt es eine Entladung, diese Frustration in verschiedene Richtungen. Und dann sieht man auch Konsequenzen für andere. Wenn dieser ökonomische Druck da ist und auch dieses Scheitern am eigenen Selbstbild, ist es ein bisschen so eine Art Dominoeffekt, dass ganz viele andere Sachen dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Dass man auch so diese Aggression hat gegenüber Institutionen, Menschen, Strukturen, die für dieses Versagen, dieses gefühlte Versagen verantwortlich gemacht werden. Und was man auch sehr stark gesehen hat, also in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten, und ich glaube, es gibt ähnliche Phänomene hier, sicher, Stichwort AfD, Stichwort Querdenker, man kann das einfach alles zusammenführen, ist, dass man diese Unzufriedenheit, dieses Ressentiment, man kann diese Leute zusammenbringen, man kann das bündeln. Und dann hat man Bewegungen wie The Proud Boys in den USA und ähnliche Bewegungen hier. Quasi, wir wurden zurückgehalten, wir werden benachteiligt. Und es gibt diese Entladung von Frust und Gewalt.
Das heißt, wenn eben diese Erwartungen an einen, diese gesellschaftlichen Erwartungen nicht erfüllt werden können und, naja, ich sage das jetzt mal drastisch, man quasi daran zerbricht, wird Männlichkeit toxisch. Ein vereinfachtes Beispiel von einer Freundin von mir. Sie war mit einem Freund, einem Kumpel irgendwie unterwegs und der hat sich nicht getraut, einen Aperol Spritz zu kaufen. Obwohl er ja eigentlich den Aperol Spritz wollte, aber es ist ja ein Frauengetränk. Also hat er der Freundin gesagt, sie soll's kaufen, damit er eben in den Augen von den Bedienungen nicht seine Männlichkeit verliert.
Ich meine, mich wird man auch nie Aperol Spritz kaufen sehen, aber ich finde es halt auch einfach sau eklig. Also es hat bei mir andere Gründe dann. Aber ich finde es echt, also sorry, das ist absolut absurd, dass sowas ein Ding ist.
Also erstens mal, Aperol Spritz ist ein sehr erfrischendes Getränk, gerade im Sommer. Aber ich möchte jetzt kein Fass aufmachen. Zurück zum Thema toxische Männlichkeit. Toxische Männlichkeit bezieht sich auch auf Gefühle. Also so ein typischer Satz ist ja, Männer weinen nicht. Oder The Cure singt, Boys don't cry. Oder eben, Männer haben keine Gefühle. Was ja völliger Quatsch ist, weil ich meine, Männer weinen und Männer haben Gefühle. Aber in der Gesellschaft ist es halt, naja, nicht immer 100% angekommen. Und man möchte halt stattdessen traditionell diesen starken Mann sehen, den unbesiegbaren. Und im schlimmsten Fall kann es halt dazu führen, dass ein Mann gar nichts, gar keine Gefühle zulässt und alles in sich reinfrisst, weil es ja unmännlich ist.
Ja, okay, ja, unmännlich ist halt aber auch einfach ein Unwort, finde ich. Das kann richtig verletzen und es sagt halt auch einfach heutzutage nichts aus. Also Tatsache ist auf jeden Fall, dass viele Männer unter diesem Druck, der von außen kommt oder den die sich selber machen, wirklich leiden können und sich dann eben so Reaktionen von den Männern gegen sich selbst richten können, aber eben halt auch gegen andere.
Du sprichst aber auch was Wichtiges an, also quasi, wenn sich toxische Männlichkeit gegen einen selbst richtet. Statistiken zeigen nämlich, dass die Suizidrate bei Männern mehr als doppelt so hoch ist als die von Frauen. Und im Alter wird es sogar noch extremer. Und naja, man erklärt sich das durch die Tatsache, dass Männer sich in der Regel anderen weniger anvertrauen, als Frauen das untereinander tun. Na, es gilt natürlich nicht für alle Männer. Wir wollen hier jetzt nicht pauschalisieren. Wir wollen aber auf jeden Fall euch ZuhörerInnen dazu ermutigen, über eure Gefühle zu sprechen und nicht alles in euch reinzufressen. Und solltet ihr euch bei diesem Thema angesprochen fühlen, gibt es die nationale Telefonseelsorge, an die man sich 24/7 wenden kann, falls man sich in irgendeiner Form schlecht fühlt. Die Telefonnummer dazu lautet 0800 111 0111.
Ob wir wollen oder nicht, aber die Bilder, die wir von Männlichkeit haben, die werden ja seit jeher stark von den Medien geprägt. Also von Film, von Fernsehen, aber auch zum Beispiel eben von Musik.
Ich denke bei sowas ganz schnell immer an Actionfilme. Also ich meine, egal, ob es jetzt so Superheldenfilme sind oder die Fast and Furious Filme, das ist das größte Klischee, so schnelle Autos.
Ja, und ohne stahlharte Muckis geht da erstmal gar nichts.
Genau.
Also da muss ich halt sofort an mein Kinderzimmer denken, weil das war halt auch voll mit Actionfiguren, mit denen ich mega gern gespielt habe. Und ganz ehrlich, bei keiner Figur war der Bizeps kleiner als die Oberschenkel.
Ja, es ist halt das Idealbild des aufgepumpten und muskulösen Mannes. So muss ein Mann aussehen. In den letzten Jahren wurde aber dieses Bild zum Glück ja schon ein bisschen aufgebrochen.
Ja, absolut. Also in der Popmusik muss man in diesem Zusammenhang zwei Namen nennen, die da so ein bisschen mit den Stereotypen brechen. Frank Ocean und Harry Styles. Bei Frank Ocean ist es so, wenn ihr ein Bild von dem seht, wenn ihr das zum Beispiel googelt, ist der erste Eindruck so, ja, okay, der entspricht ja aber optisch schon eigentlich eher dem Idealbild, was wir jetzt gerade hatten. Großer Bizeps, durchtrainierter Mann, hübscher Mann auch. Aber er hat sich eben 2012 als Musiker als bisexuell geoutet öffentlich und singt in seinen Tracks auch mal über seine Ex-Freunde. Und das heißt, wir haben hier quasi einen Bruch, und zwar dieses äußerliche Manly-Man-Ding, und aber innerlich der Sensible, der halt auch mal über die Liebe zu Männern singt und nicht so, wie wir es kennen, Mann singt über die Angebetete, sondern Frank Ocean bricht da einfach komplett mit diesem Stereotypen-Ding, was wir aus tausenden Popsongs schon kennen.
Und er macht dazu auch noch sehr gute Musik. Also ja, unabhängig absolut. Von allem.
Große Hörempfehlung.
Ist Frank Ocean einfach eine Empfehlung. Das ist hier der Frank Ocean Podcast. Nein, Spaß. Und Harry Styles auf der anderen Seite ist natürlich auch musikalisch sehr bekannt. Man kennt ihn ja eigentlich von One Direction. Aber er fällt in letzter Zeit vor allem als Mode-Ikone auf. Ne? Also oft inszeniert er sich in Kleidern oder Röcken und lackierten Fingernägeln. Und es gibt sogar ein Fotoshoot von ihm in Strapsen.
Ja, also Harry Styles, muss man ja auch sagen, das ist ja doppelt krass bei dem, weil er ist ja nicht nur der erste Mann, der auf dem Vogue-Cover abgebildet wurde, sondern gleichzeitig trägt er dabei auch noch ein Kleid. Also es ist so, und genau deshalb hat er ja aber auch super viel Kritik bekommen von Celebrities, die damit überfordert waren oder denen das halt nicht in ihr Männlichkeitsbild gepasst haben. Und dass es aber auch ganz, ganz viel Zuspruch gab und dass es gut ist, dass man sowas auch dann im schlimmsten Fall einfach hinnimmt. Wenn es dir nicht gefällt, dass Harry Styles ein Kleid trägt, dann nimm's hin. Du musst keins anziehen.
Auf Instagram haben wir euch auch gefragt, was ihr von so optischen Rollenklischees haltet. Und zwar haben wir von dir, Jan, ein Foto gepostet, wo du lackierte Nägel hast, und wir haben gefragt, ob das männlich ist.
Und übrigens, dieses Foto ist auch nicht inszeniert. Ich habe mir jetzt nicht für diese Sendung extra die Nägel lackiert.
Naja, long story short, es haben 129 Leute teilgenommen, und von diesen 129 sagen 100, na klar ist das männlich, und 29 sagen, nee, für mich ist das unmännlich.
Lustigerweise gibt es ja heute sehr viele Dinge, die als weiblich wahrgenommen werden, aber historisch eigentlich männlich konnotiert sind. Also zum Beispiel wurde ja die Farbe Pink bis ins 18. Jahrhundert von Männern getragen, weil es ja damals so als eine Art kräftige Farbe verstanden wurde. Und Professor Snyder-Körber hat sich damit natürlich auch beschäftigt und fasst das Ganze nochmal in einem historischen Überblick für euch zusammen.
Harry Styles wäre im 18. Jahrhundert kein Problem. Er könnte so viele Kleider tragen, wie er wollte. Man hat auch also Mädchen- und Jungsabteilung bei H&M. Das hätte es Anfang des 20. Jahrhunderts nicht gegeben. Man hat die alle gleich angezogen. Die haben alle Röcke getragen. Also die Konstruktionen ändern sich, weil die Bedingungen ändern sich. Also das Problem ist bei diesen Konstruktionen, die sind langsamer als die Realität.
Also ich finde es schon irgendwie echt mega cool, von Frau Professor Snyder-Körber, dass sie einfach Harry Styles mit dem 18. Jahrhundert verknüpft. Wichtig ist einfach, dass es alternative Männerbilder schon gibt und die gelebt werden und auch nach außen getragen werden. Aber wir hatten es ja auch gerade von der Vogue, und da hast du mit jemandem gesprochen, Rebecca, Stichwort alternatives Männerbild und Vogue und Fashion, und zwar mit Mark Bryan.
Mark ist Ingenieur und lebt in Crailsheim bei Schwäbisch Hall, ist mit einer Frau verheiratet und mehrfacher Vater. In seiner Freizeit coacht er gerne mal ein Footballteam. Seine Arbeitskleidung sind aber Hemd, Jackett, Rock und High Heels. Seine Outfits postet er auch auf Instagram und hat damit eigentlich auch eine ziemlich große Community angesammelt von etwa 420.000 FollowerInnen.
Ich finde diese Kombi einfach unglaublich wild und auch echt surreal, aber wirklich im besten Sinne.
Ich finde es ehrlich gesagt aber auch mutig, weil, also ich habe schon oft gelesen, dass wenn man in der Öffentlichkeit, naja, ich habe es eher im Zusammenhang mit Trans oder Drag Queens gelesen, dass die eben in der Öffentlichkeit angegangen worden sind, weil sie eben mit diesen Geschlechterrollen brechen. Deswegen würde ich schon sagen, dass es mutig ist.
Es ist absolut mutig. Ich meine, es ist ein untypisches Erscheinungsbild und es stößt leider Gottes halt immer noch ganz vielen Menschen auf, sowas zu sehen.
Wobei Mark ja nicht unbedingt mit Geschlechterrollen spielen will, hat er mir erzählt. Für ihn hat Kleidung nämlich gar kein Geschlecht.
My goal is to just be a man that wants to expand his fashion and his wardrobe using traditional feminine type clothing. You know, people say, "Oh, you're cross-dressing." I said, "Well, you know, if a skirt and high heels has no gender, then I'm not crossing any gender line. What I wear doesn't change who I am. You know, it may change my appearance a little bit, but it really doesn't change the person. It's just natural for me to be, you know, masculine because I am a male. I don't consider myself, you know, feminine and everything, so I guess I would consider myself masculine, but I don't restrict myself to traditional masculine roles."
Auf die Idee gekommen übrigens ist er so vor 4-5 Jahren, das heißt, er macht das jetzt nicht sein ganzes Leben lang, sondern erst so in der letzten Zeit. Auch wenn er schon lange eine Faszination mit High Heels hatte, wollte er vor allem seinen Kleiderschrank erweitern beziehungsweise andere Muster und andere Stoffe tragen können.
I kind of went into it very slowly. I kind of started wearing, you know, like a little 3-inch block heel, kind of like a wingtip Oxford type shoe. So it was very camouflaged, I guess, hiding the heel. And then, you know, people, you know, they just got used to it because I did it, you know, almost every day. And, you know, then I'd sneak in like a little, you know, a little pump, like a little 2-inch kitten type heel, a stiletto heel type thing. And you know, people just kind of, they just, "Oh, Mark's wearing a different pair of shoes now." Someone said, "Oh, one of these days, you know, Mark may show up to office, you know, wearing a skirt or something instead of just wearing heels with his pants." And the day I did, I don't think anyone was shocked or surprised, and everything went on as normal. And that was basically just to, you know, add a little bit more color, give, you know, add a little bit more fashion to my style. I mean, you got, you know, with skirts, you have hundreds of colors, you have patterns, you know, men's suits and ties, they either come in black or navy or brown or gray. Those are the only color choices you really have.
Der hat ja seinen eigenen Style entwickelt und da einfach für sich herausgefunden, okay, eine Kombination aus so einem traditionellen Männer- und aus einem traditionellen Frauenlook, das passt eigentlich für ihn am besten.
Ja, und das beschreibt er als einen hybriden Stil.
I don't wear dresses. I kind of develop my, what I call my hybrid style. It's the traditional masculine above the waist and traditional feminine below the waist. I tried wearing dresses and stuff, and to me, they just didn't fit right. And I just didn't feel comfortable wearing a dress. I felt more comfortable if I can keep some of my traditional masculine type thing. And that's kind of how I came up with the hybrid look. And that's what gives me the comfort level, because I'm satisfied with the way I look. And that gives me the confidence to go out in public, you know, wearing what I am wearing, because I'm comfortable with what I'm doing and what I'm wearing.
Er spricht hier schon traditionelle Bilder an, also so Hemd für den Mann und Rock für die Frau. Mark ist auch eher konservativ aufgewachsen, also zumindest in einem konservativen religiösen Staat. Er kommt nämlich aus Texas in den USA. Dennoch hat er mir erzählt, dass seine Familie relativ offen eingestellt ist. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man mit ihm spricht.
Nothing wrong with being gay. I'm just saying, you know, I'm not bad mouthing. You know, if people assume I'm gay, I'm not saying, well, being gay is bad. You know, it's just that I'm not gay. And that's kind of when we're talking about masculinity and stuff. I mean, you can be a man but still be very feminine and stuff like that, wearing makeup and stuff like that.
Ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Interview mit Mark und einfach auch zu sehen, wie gefestigt er in seiner Männlichkeit ist und wie selbstverständlich für ihn Kleidung geschlechtslos ist. Und für alle Gleichgesinnten oder Neugierigen hat er einen Rat.
Just do what you feel comfortable doing. Don't worry what other people think. Do what you want to do. You know, if you're concerned about what people think, then ask your family and friends, close friends, not just someone that you know, you know, but ask your close friends or your family, or just do what you want to do.
Ja, also es ist auf jeden Fall super inspirierend, dass ein straighter, alter, weißer Mann zeigt, Kleidung ist eigentlich geschlechtslos, Mann kann tragen, was man will, und in diesem Fall mit Doppel-N. Also wir haben jetzt bisher gesehen, dass es möglich ist, mit diesen Geschlechterrollen, mit diesen Männlichkeitsbildern, die wir als Stereotype alle in- und auswendig kennen, zu brechen. Aber man muss trotzdem sagen, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo das eine Selbstverständlichkeit ist und zum Beispiel so optische Geschichten, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Mark Bryan, dann auch wirklich als alltagstauglich angesehen werden. Aber Professor Snyder-Körber hat diesbezüglich eine Idee.
Ich glaube, so ein kleines bisschen, und das ist etwas naiv, dass man diese Mantra der Eco-Bewegung ein bisschen zu Herzen nehmen kann. Think global, act local. Dass man quasi das große Bild hat, aber dann im Kleinen handelt. Wie entsteht einfach so diese Konstruktion für Männlichkeit? Es sind viele kleine Wiederholungen. Das ist natürlich, man sagt immer die Medien, als ob die irgendwie, dass irgendwie das koordiniert wäre, aber so Darstellungen im Film, im Fernsehen, in Comics, diese vielen kleinen Wiederholungen, aber auch viele kleine Wiederholungen in der Krabbelgruppe, in der Familie. Einfach diese Botschaften werden immer wiederholt und diese Wiederholungen schaffen quasi Fakten, wie ein Mann, wie ein Junge sein soll, wie ein Mädchen sein soll. Es ist einfach immer diese Wiederholung. Und vielleicht ist ein bisschen erreicht, dass man einfach nicht wiederholt.
Ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass man das einfach nicht wiederholt. Ich meine, das kann man auch auf sehr, sehr viele andere Themen beziehen, zum Beispiel auf rassistische Sprache oder diskriminierende Sprache allgemein. Wenn man bestimmte Stereotype nicht wiederholt, dann verfestigen sie sich auch nicht.
Wir sind jetzt jedenfalls schon am Ende der Folge angekommen und wir hoffen natürlich, dass wir euch mit dieser Folge das Konzept Männlichkeit etwas näher erläutern konnten.
Wichtig ist auf jeden Fall einfach, dass ihr für euch verstanden habt, Männlichkeit ist ein Konzept. Das bedeutet, seid, wer ihr sein wollt. Wenn, keine Ahnung, wenn es der holzfällende Muskelmann ist, dann sei dieser Mann. Und wenn es der glitzernde Balletttänzer ist, dann sei dieser Mann. Und wenn es irgendwo dazwischen ist, dann ist das auch völlig okay. Naja, das Schlusswort überlassen wir jetzt unserer Expertin, Professor Marion Snyder-Körber. Vielen Dank nochmal für ihren Input. Und wir sagen ciao, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Tschüss, tschüss.
Ich glaube, neue Strukturen werden sich etablieren. Man arbeitet schon an diesen Geschlechtsstrukturen. Und vielleicht die Konstruktion für Männlichkeit und Weiblichkeit und Menschsein, die wir dann haben, sind vielleicht, wandeln sich und passen besser zu der Realität, in der wir leben. Vielleicht sind wir alle am Ende eher wie Harry Styles und nicht wie Conan der Barbar. Das wäre gar nicht schlecht. Mehr Harry Styles, weniger Conan der Barbar.